Sich selbst auf die Schippe zu nehmen, mag erst einmal wirken wie eine Schwäche. Doch darin schlummert auch eine gewaltige Stärke. Selbstironie macht dich sympathisch, sie baut Vertrauen auf und stellt Verbindung her wie kaum ein anderes Stilmittel. Wenn du eine einzige Bedingung beachtest. Diese Folge zeigt dir, wie wertvoll es sein kann, sich selbst nicht immer ganz so ernst zu nehmen. Ich weiß nicht so wirklich, was da im Moment mit meinem Hirn los ist, doch alle paar Monate vergesse ich, wie man das Wörtchen Rhythmus schreibt. Ist da ein H drin? Sind da zwei H drin? Wo stecken die? Vielleicht liegt das Ganze aber auch daran, dass ich auf die 40 zugehe und das sind solche Gedächtnisthemen ganz normal. Oder vielleicht liegt es an der Hitze. Ich sitze hier gerade bei entspannten 40 Grad in meinem Büro unterm Dach in Boxershorts und nehme diese Folge hier auf. Also wenn du es zwischendurch tropfen hörst, dann weißt du, dass ich nicht in einer Tropfsteinhöhle sitze, sondern hier im Schweiße meines Angesichts hier diese Folge für dich aufnehme. Und damit sind wir mitten im Thema. Wir sprechen heute über die Macht der Selbstironie. Es geht darum, sich selbst aufs Schippchen zu nehmen, über sich selbst zu lachen, ja kurzerhand, sich nicht immer selbst ganz so ernst zu nehmen. Und das ist ein sehr unterschätztes Werkzeug in unserer Stilkiste und eines von vielen Mitteln, die ich dir auch in meinem neuen Buch Brandwriting vorstelle. Sprich, da zoomen wir rein in eine Vielfalt von Stilmitteln, die du nutzen kannst, um mit deiner Sprache auf eine besondere Art und Weise zu wirken. Also es geht im Kern darum, wie du am besten im Sinne aus der Haltung, aus dem Kern deiner Marke heraus wirkst. Also welche Stilmittel passen zu deiner Marke und vielleicht ist die Ironie oder die Selbstironie ja auch etwas, das du genauso lieben lernst wie ich. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Juri Kaifens, ich bin Trainer und Autor rund um das Thema die Macht der Sprache. Also so wie auch dieser Podcast hier heißt, es geht rund um die Psychologie hinter Branding, Marketing und Verkauf. Und heute zoomen wir in das Thema Ironie rein. Also lass uns da erstmal eine Ebene höher gehen, denn die Selbstironie ist ja eine Unterkategorie der ganzen Welt der Ironie. Und bei der Ironie geht's halt darum, eine Lücke beziehungsweise einen Bruch zwischen dem Gesagten und dem Gemeinten einzubringen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, oh, ich genieße das so, endlich mal nicht zu frieren in diesem Sommer und hier in meinem Büro unterm Dach, angenehme 40 Grad, auch da fühle ich mich so richtig wohl und da macht das Texten doppelt Spaß, weil ich mag das, wenn der Schreibtisch so leicht feucht ist und auch wenn ich jetzt hier die Hände auflege und die Tastatur, weißt du, dann so alle paar Minuten mit dem Handtuch drüber fahren, das ist halt einfach schön, weil dann bleibt sie sauber. Na, und ich spreche das jetzt hier in einem Ton. Du merkst, dass es eine Lücke gibt zwischen dem, was ich sage und dem, was ich meine. Dass du das nicht Wort für Wort so verstehen darfst. Und das ist die Magie der Ironie. Wir müssen als Hörerin, als Hörer, als Leserinnen und Leser müssen wir mitdenken und diese Lücke selbst füllen. Und das Spannende hier ist, psychologisch, ne, wer mitdenkt, bringt sich einfach aktiver in den Text oder auch hier in das Gesprochene mit rein. Wir werden zum Teil der Botschaft, weil wir sie dekodieren, weil wir aktiv mitarbeiten bei der Bedeutungsfindung, wenn du so möchtest. Das heißt, die Ironie macht uns von passiven Botschaftsempfängern zu aktiven Komplizen. Wir bringen uns aktiv ein. Und das ist einmal das aktivierende Potenzial der Ironie. Und was passiert nun, wenn du diese Ironie auf dich selbst richtest? Also wenn wir tiefer eintauchen in die Welt der Selbstironie. Hier geht's darum, dass du quasi auf einen eigenen Makel hinweist, dass du eigene Schwächen oder hier so eine urkomische Situation wie ich hier im Büro, schweißtriefend oder das mit meinem Gedächtnisverlust beim Wort Rhythmus. Ich habe das aber so wirklich, dass ich manche Wörter ja alle paar Monate nachschauen muss, weil dann irgendwie die Hirnzelle gelöscht wurde oder ich mir dann einfach unsicher bin, wie schreibt man das nochmal? Und weißt du, das sage jetzt selbst ich als studierter Germanist mit Masterabschluss, als Spiegel-Bestseller-Autor und Profitexter, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als mit Worten und Buchstaben zu jonglieren. Auch mir passiert das. Und du merkst vielleicht auch schon so ein bisschen, was das für eine Wirkung haben kann, wenn ich über mich selbst lache, wenn ich mich selbst nicht allzu ernst nehme und halt auch ein bisschen Verletzbarkeit hier mit reinbringe. Das hat vielleicht so ein Gefühl, als würde ich da so eine Schwäche offenbaren, doch in Wahrheit passiert da genau das Gegenteil, denn ich riskiere hier auch ganz bewusst Verletzbarkeit. Und über die Macht der Verletzbarkeit haben wir hier in früheren Folgen schon drüber gesprochen, ganz zu Beginn in der Folge 21 und auch noch neulich in der Folge 245 mit dem Schwerpunkt Tränendrüsenökonomie, also wie viele Verletzbarkeit als Masche nutzen. Und ich meine das hier total ehrlich. Ja, ich spreche hier bewusst über einen Makel, über Upsis und Auweias, über vermeintliche Fehler und Unzulänglichkeiten. Und das mache ich jetzt nicht, um irgendwie Sympathiepunkte bei dir zu sammeln, obwohl das vielleicht so wirken kann. Also ich setze mich nicht hin und sage, oh, jetzt nutze ich mal eine Spur Selbstironie, um meine Verbindung zur Zielgruppe zu stärken. Nee, ich nutze das wirklich, weil es zu meinem Naturell passt. Wenn du schon mal ein Webinar mit mir besucht hast, ein Seminar, einen Vortrag gehört hast und auch einfach hier den Podcast, dann weißt du, dass ich regelmäßig hier so kleine Schwenker mache, in so lustige Dinge auch zwischendurch gerne mal lache, so zur Auflockerung und dabei mir auch nicht zu schade bin, mich selbst auf die Schippe zu nehmen. Und wenn wir diese Form der Kommunikation, also die Selbstironie, mal psychologisch unter die Lupe nehmen, dann offenbart die uns drei ganz große Vorteile. Und ein vierter übergeordneter Vorteil ist durchaus aus Sympathie. Selbstironie weckt Sympathie. Sie sorgt dafür, dass wir anderen Menschen sympathischer sind, indem wir uns selbst eine Blöße geben, indem wir über uns selbst lachen und selbst nicht ganz so ernst nehmen. Also das baut Verbindung auf. Dann der zweite Vorteil, den haben wir eben schon kurz angeteasert, die Selbstironie, die lädt dazu ein, mitzudenken und gemeinsam zu lachen. Sie sorgt also für Aktivierung auf der anderen Seite und bringt dich raus aus dem Monolog und rein in den Dialog. Denn wenn du selbstironisch kommunizierst, dann denke ich mit, ich weiß, dass das Gesagte nicht das Gemeinte ist und ich darf mich aktiv mit reinbringen, um zu verstehen, wie das gemeint ist. Das heißt, ich bin einfach aktivierter. Der dritte Vorteil, und der gilt gerade jetzt hier in unserer Hochglanzwelt, in dem der jeder perfekt wirkt, ist Selbstironie halt einfach der perfekte Eisbrecher. Du zeigst dich einfach echt, authentisch, nahbar. Die Menschen merken, okay, du bist keine glattpolierte Fassade, keine hochpolierte Maske, sondern da ist was Echtes, was Menschliches bei, weil wir wissen aus unserer Lebenserfahrung, aus menschlicher Weisheit, niemand ist perfekt und unfehlbar. Und wenn wir halt die eigenen Schwächen eröffnen, dann sorgt das für Verbindung. Und das dritte, beziehungsweise das vierte Element jetzt hier in diesem Vorteilsgespann, das ist der Kompetenzbooster, den die Selbstironie darstellt. Das wirkt jetzt ein bisschen seltsam, wenn ich darüber spreche, dass ich mir die Rechtschreibung mancher Wörter nicht merken kann. Doch was ich jetzt hier mache, ich sorge für Augenhöhe. Ich setze mich jetzt nicht irgendwo auf ein hohes Podest und sage, hier, ich bin jetzt hier gefeierter Germanist und Autor, ich bin unfehlbar und schaut alle zu mir auf. Nee, ich sage, ja, ich habe manche Dinge erreicht, auf die es sich lohnt, stolz zu sein. Und es gibt dann noch so andere Dinge, da habe ich auch schon mal hier und da meine Schwächen. Und da bringe ich mich halt einfach auf Augenhöhe mit anderen Menschen und sorge dafür, dass ich zugänglich bleibe und nicht abhebe. Und das ist halt das, was für die besondere Sympathie und Verbindung sorgt. Ich brenne nicht irgendwie mit hochgehobener Nase rum und verstelle mich und tue so, als wäre ich perfekt. Und alle anderen sind dann allein gelassen, weil sie halt merken, ich bin nicht so brillant, ich vergesse ab und zu ein Wort. Nee, ich mache mich nahbar und zugänglich, indem ich halt genau zeige, auch ich habe solche Themen. Und das schafft Augenhöhe und Verbindung. Und es gibt zwei ganz bekannte Effekte, die diese Psychologie nochmal untermauern, die ich kurz hier mit reinbringen will. Vielleicht hast du schon mal vom Pratfall-Effekt gehört. Und ich glaube, der ging zurück auf einen Psychologen, auf das Experiment von einem Psychologen mit dem Namen Elliot Aronson. Der spielte Versuchspersonen, nämlich Tonbänder, vor und darauf hörtest du verschiedene Kandidaten, die ein schweres Quiz lösen mussten. Und einer davon, der glänzte dann ganz besonders, machte fast alles richtig, klang brillant in der Art und Weise, wie er das löste. Und dann am Ende kippte er sich Kaffee über den Anzug und fluchte. Und andere, die waren halt brillant, lösten das genauso gut, bei denen passierte aber nichts mit Kaffee und auch nichts mit Fluchen. Das Ergebnis, das kannst du dir jetzt vorstellen, der brillante Kandidat, der sich am Ende Kaffee über den Anzug kippte, wirkte bei den Versuchspersonen sympathischer als die Kandidaten, die einfach nur brillant waren, ohne irgendwelche kleinen Patzer. Und du merkst halt, dieser kleine Patzer, der macht die Person menschlich. Sie fühlt sich plötzlich nahbar an. Da ist so eine Augenhöhe, ja. Der ist vielleicht sehr intelligent, ne? Der ist brillant und trotzdem hat er die gleichen Fehlbarkeiten wie ich. Nur der ist einer von uns. Und genau dieser Effekt sorgt für diese Nahbarkeit, für die Sympathie. Aber, und das habe ich eben schon im Teaser angedeutet, es gibt eine kleine Bedingung. Die ist sehr, sehr wichtig. Der Pratfall-Effekt funktioniert nur bei Menschen, die schon vorher kompetent wirken. Das heißt, wenn die Kandidaten nur mittelmäßig waren in der Lösung, das heißt nicht so brillant waren und auch da, ja, man schon hätte an ihrer Kompetenz zweifeln können, dann dreht sich der Effekt rum. Der Kaffeefleck macht sie sogar noch unsympathischer. Deswegen ist hier ganz wichtig, wenn du mit Selbstironie spielen willst, erst das Können demonstrieren und dann den Kaffeefleck mit reinbringen, dann die kleine selbstironische Anekdote mit reinbringen. Also bring die Selbstironie nur dann ins Spiel, wenn deine Kompetenz und auch deine Autorität bereits etabliert sind, beziehungsweise auf eine andere Art und Weise durchscheinen. Also wenn du jetzt, sagen wir, auf deiner Website, du hast sehr viel Proof da, hast viele Verdienstorden, die du dir ja ans Wappen pappen kannst, dann kannst du auch durchaus früh mit Selbstironie spielen. Also achte darauf, dass deine Kompetenz bereits etabliert ist. Und dann hatte ich dir noch einen zweiten Einblick in Studien versprochen und dann gibt's Studien zum Thema Führung, die zeigen ganz klar, eine Chefin, die über sich selbst lachen kann, wirkt viel, viel besser, also hat eine stärkere wahrgenommene Kompetenz, weil ihr Team ihr mehr vertraut. Das heißt, ein Chef, eine Chefin, die durchaus Selbstironie mit reinbringt, sich selbst nicht zu ernst nimmt, wirkt anschlussfähiger und nahbarer. Wenn sich jetzt allerdings ein Chef, eine Chefin selbst überhöht, ne, und sich selbst irgendwie auf ein Podest stellt, dann geht die Augenhöhe verloren. Das heißt, da gibt es auch einige Studien im Bereich Führung, gerade zu diesem Thema mit der Augenhöhe, das wir eben angesprochen haben. Und ich weiß halt aus meinem Kreis von Coaches und aus meinem Einblick in Unternehmen, dass gerade Statusspielchen bei vielen Führungskräften so beim Tagesgeschäft sind. Das heißt, dass halt auch in höheren Management-Ebenen es manchmal etwas Gerangel gibt. Ja, diese Statusspielchen, die damit reinkommen. Und das kann, ja, in manchen Spielen kann das wertvoll sein mit manchen Leuten. Doch mit Blick auf das eigene Team ist es wichtig und wertvoll, einfach offen zu bleiben und sich selbst nicht ganz so ernst zu nehmen, damit halt einfach diese Augenhöhe da ist, dass die Menschen merken, sie können einen direkten Draht, eine direkte Verbindung zu dir aufbauen. Das soweit zur Wirkung und zu den Vorteilen von der Selbstironie. Und dann habe ich jetzt noch drei kleine Gefahren mit dabei, die ich dir noch ganz kurz vorstellen will, wie um einen kleinen Dämpfer zu geben. Doch ich lade dich dann natürlich im Anschluss nochmal dazu ein, das ordentlich auszuprobieren, in deine Welt zu bringen, damit zu experimentieren. Also kurz die Gefahren. Die erste Falle bei dem Ganzen ist, du witzelst, bevor du lieferst. Und damit meine ich das jetzt von dem Experiment von Aronson. Ohne Kompetenz wirkt die Selbstironie nicht richtig. Dann klingt die Selbstironie wie so eine Art Schuldeingeständnis. Wenn du jetzt gar nicht wüsstest, wer ist denn der Juri, was hat der schon gemacht und so, und dann spricht er darüber, wie er hier klebrig am Schreibtisch sitzt und manche Wörter vergisst und sich dann auch noch Autor nennt, dann kann das in deinem gesamten Bild, dann will das Bild von Kompetenz vielleicht gar nicht richtig aufkommen. Deswegen hier ganz wichtig, beweise erst, dass du es kannst und dann darfst du dich über dich selbst lustig machen. Dann darfst du über dich selbst lachen. Also erst die Kompetenz und dann die Ironie. Der zweite Fall, du rüttelst am Kern. Also wenn du mit der Selbstironie Witze machst über deinen Preis, über deine Macken oder über dein hässliches Logo, dann geht das, ne? Dann kann das Spaß machen. Mach allerdings niemals Witze über das Produktversprechen oder um wirklich die Substanz hinter deinem Unternehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie Witze über meine Bücher machen würde, ne, dass sie halt nicht gut sind oder dass meine Kurse irgendwie nur Larifari sein würden oder so, ne, würde ich niemals sagen. Gibt auch gar keinen Grund. Sind richtig coole Sachen, alles coole Produkte, die jeden Euro wert sind, sogar das Zehnfache. Ne, nur da an der Substanz deines Unternehmens, am Kern wirklich deiner Angebotsversprechen, da gehört die Ironie nicht hin. Ansonsten wirkt das wie so eine Art Selbstabwertung und dann wird's gefährlich. Also durchaus mit dem kleinen Ironiehämmerchen hier und da mal ein Gläschen zertrümmern, allerdings nicht das Fundament deines Business angreifen, nicht dagegen klopfen. Und die Falle Nummer 3, du übertreibst. Das ist die größte Falle überhaupt bei allen Stilmitteln. Ein bisschen Selbstironie mit reinkippen ist super. Das gibt die perfekte Würze. Und das ist wie mit einem guten Gewürz. Wenn du Selbstironie mit reinbringst in Maßen, perfekt. Aber wenn du ein ganzes Kilo davon auf 200 Gramm Nudeln kippst, dann ruiniert das alles. Dann wird's anstrengend, dann wird's schwer. Und wer ständig auf sich selbst eindricht, wirkt auch nach einer Zeit halt total unsouverän. Dann wirkt das so ein bisschen wie Fishing for Compliments. Ne? Ich mache mich selbst runter in der Hoffnung, dass du mich dann wieder aufbaust und kitzle dann positive Argumente aus dir heraus. Das ist nicht das, wo wir hinwollen. Dann verliert die Marke so ein bisschen ihr Rückgrat und deswegen beachte, dass auch hier Selbstironie dosiert einsetzen. Na, wenn ich in einem Newsletter 1-2 Witze auf meine Kosten mache, kann das den Text auflockern, die gesamte Stimmung bereichern, aber wenn ich in jedem zweiten Satz damit komme, dann wird es anstrengend und dann kippt die Wirkung nach hinten. Das ist bei allen Stilmitteln so, na, wenn wir es übertreiben, dann wird's doof. Und ich will dir jetzt zum Abschluss noch ein paar Inspirationen mitgeben. Wie kannst du Selbstironie jetzt ganz konkret in deinem Alltag einsetzen, in deinem Handwerk? Das kannst du zum Beispiel machen, um Einwände auf eine lustige Art und Weise zu entkräften. Ich habe das zuletzt bei Instagram in einer Werbung gesehen, die habe ich leider nicht abgespeichert. Die war auch auf Englisch und da ging es um Brillen. Der Spruch ging irgendwie so, "Our glasses are not cheap." Because no one wants cheap glasses. Ne, wenn wir das übersetzen, könnten wir auch hier mit der Doppeldeutigkeit des Wortes billig spielen. Ne, natürlich ist mein Kurs nicht billig, denn wer will schon billige Kurse haben? Also, wenn ich das jetzt auf die richtige Art und Weise verkörpere, das hatte sehr viel mit Tonalität zu tun. Ich hoffe, die Werbung findet mich nochmal wieder. Dann kannst du auch hier mit einem gewissen Reframing das plötzlich ne, auch auf eine souveräne Art und Weise so deine eigenen Preise auf die Schippe nehmen. Also auch hier bei Einwänden und so eine Spur Selbstironie mit reinbringen, dich selbst nicht zu ernst nehmen und häufig hilft dir das halt auch so, ja, verbales Aikido mit reinzubringen, mit den Wörtern zu spielen und dann auch schlagfertige Antworten zu finden. Der erste Punkt. Der zweite, erzeuge Sog. Ich finde so eine Portion Selbstironie, die zieht halt magisch an. Zum einen, weil sie Druck auflöst. In dem Moment, wo wir gemeinsam lachen, ist halt kein Druck mehr da und du spürst, hey, da ist ein Mensch, da ist keine Hochglanzmaske und Menschen bauen Verbindungen zu anderen Menschen auf. Und ich finde, wenn so Selbstironie mit im Spiel ist, dann weiß ich, okay, hier kommt ab und zu ein Lacher. Und das ist dann wie in einer guten Comedy-Show. Ich frage mich, wann kommt denn der nächste Lacher? Und ich warte so ganz gespannt, in freudiger Erwartung, irgendwann kommt's jetzt wieder, dann kommt die nächste Pointe. Und wenn die Menschen das auch mit deiner Marke verbinden, lockert das einfach alles auf. Also das erzeugt so einen gewissen Sog. Dann der dritte Punkt, ich habe das hier genannt, der selbstironische Superlativ. Ich habe mal für einen Vermögensberater die Headline getextet, die wahrscheinlich langweiligste Vermögensverdopplung der Welt. Und hier habe ich auch das langweilig sehr selbstironisch als Werbeversprechen genommen, denn seine Kundinnen und Kunden, die wollen, dass ihre Vermögensverdopplung, was er so alle 7 bis 8 Jahre in Aussicht stellt, dass die möglichst langweilig passiert, ohne viel Special Effects, ohne viel Verrücktheit, ohne viel Angst und Panik und ja Schweiß zwischendurch, sondern einfach zuverlässig, ganz entspannt, ganz unaufgeregt, alle 7 bis 8 Jahre doppelt so viel Geld. Ganz schön langweilig. Ja, Geldvermehrung darf gerne langweilig sein. Und das konnte bei ihm sehr gut funktionieren, weil er einen sehr guten Ruf hat und vor allem dahinter steckt sehr, sehr viel Kapitalmarktforschung, ne? Sehr viel Substanz hinter seiner Arbeit. Dann verträgt sich das auch sehr gut mit so einer leisen Spur Selbstironie. Ein vierter Einsatzpunkt ist die Antiklimax. Ich liebe so etwas, wenn es so auf einen Höhepunkt hingeht und du denkst dir, gleich kommt jetzt etwas mit sehr, sehr viel Weisheit, mit sehr, sehr viel Substanz und dann plötzlich brichst du das. Weil ein bisschen Humor mit reinkommt, habe ich zum Beispiel mit reingebracht in so eine Aufzählung. Ich liebe, wenn es um den Sport geht, um ein Treppensteigen, ich liebe den Schweiß, den Schmerz. Und jetzt erwartest du noch was Weises. Und dann sage ich, und die Pizza danach. Und das, weißt du, das kippt so, plötzlich kippt die Pointe und das macht halt einfach Spaß. Ich liebe den Schweiß, den Schmerz und dann die Pizza danach. Oder manchmal gibt's Lasagne und meistens auch Thai. Ich wüsste gerne, was mit meinem Körper passiert, wenn ich hier bei 40 Grad unterm Dach so ein richtig scharfes Thai-Gericht esse. Spannend, ne, was mein Hirn so nebenbei hier ausspuckt, während ich Podcast mache. Also du merkst, das kommt aus mir ganz natürlich raus. Und ich hatte noch ein fünftes Beispiel hier mit dabei. Das kannst du sogar im Claim verwenden. Das ist der legendäre Claim der Autovermietung Avis. Die geschrieben haben damals, we're number two, we try harder. Das heißt, wir sind nur die Nummer zwei auf dem Markt der Autovermietung und deswegen strengen wir uns mehr an. Weil die Nummer eins, die legt ja dann einfach selbstgefällig die Hände in den Schoß. Und auch hier die Selbstironie sogar im Claim mit dabei. Also gibt viele schöne Wege, das einzusetzen. Die Frage ist jetzt, wo setzt du das ein? Wo kannst du vielleicht kleine Eitelkeit mit reinbringen? Wo hast du vielleicht eine kleine Macke, die du aufs Korn nehmen könntest? Was kauft dir deine Zielgruppe wahrscheinlich nicht zu 100% ab? Womit könntest du spielen? Wird deine Welt mit einer Prise Selbstironie? Und damit machst du halt dich sympathisch, dadurch baust du Verbindung auf und es geht einfach nur darum im Kern, dich zu trauen. Denn das ist das, wo es bei vielen hapert, so eine Wahrheit über sich selbst zu sagen, denn da steckt die Verletzbarkeit mit drin. Und hier ist ganz wichtig, dann wirklich auch dahinter zu stehen. Ich habe kein Problem damit, hier und da ein Wort im Wörterbuch nachzuschauen, weil ich weiß, dass sogar manche meiner Professoren das gemacht haben früher. Es gehört halt einfach Größe dazu und Stärke, über die kleinen Makel zu sprechen. Ich sage auch gerne, wer seine wahre Größe kennt und lebt, muss seine kleinen Macken nicht fürchten. Es kommt halt darauf an, einfach auch mit dir fein zu sein, über dich selbst lachen zu können. Du kennst dich und musst dich nicht verstecken. Es zeigt halt einfach Größe, zu seinen kleinen Macken zu stehen, wenn wir es auf den Punkt bringen. Und das Beste ist, indem du zuerst auf dich selbst zeigst, dich selbst so ein bisschen vorführst, bestimmst du, worüber alle lachen, du wählst selbst den Makel und das gibt dir auch wieder eine kleine Spur von Kontrolle zurück. Also das ist ein hochgradig paradoxes Thema. Wir geben die Kontrolle auf, indem wir unsere Fehler nach außen zeigen und gleichzeitig kontrollieren wir den Prozess wieder. Ich glaube, es ist ein bisschen viel für 40 Grad hier, aber es ist einfach so unglaublich faszinierend. Und abschließend noch eine kleine Punchline, die ich in meinem Buch formuliere. Da habe ich so eine These, die habe ich auch neulich mal in meinem Newsletter geteilt, in meinem Leckerletter. Die wackelt noch ein bisschen, aber ich glaube, sie hat einen sehr wahren Kern. Ich habe nämlich geschrieben, je weniger wir uns selbst ernst nehmen, desto ernster nimmt uns unsere Zielgruppe. Und ich glaube, da ist was dran. Das klingt paradox, also es passt zum Thema. Und da steckt auch eine tiefe Weisheit drin. Denn wer über sich selbst lachen kann, der sagt zwischen den Zeilen, ja, ich kenne meine Eigenheiten, ich kenne meine Upsis und Auweias und ich bin mir meiner so sicher, dass ich darüber lachen kann. Und deswegen macht Selbstironie dich sympathisch, wenn du vorher lieferst, also wenn du vorher deine Kompetenz und Autorität aufgebaut hast, das ist die wichtige Voraussetzung, dann sorgt sie für Sympathie, sie baut Vertrauen und Verbindung auf und ja, einfach so eine richtig schöne menschliche Connection. Probier es also aus, wenn es zu deiner Marke passt, trau dich, dich selbst so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Du wirst einen positiven Unterschied machen. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude. Danke, dass du hier und heute mit dabei warst. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Runde Spaß mit Buchstaben wieder dabei bist. Und wenn du kleine Phänomene hast, psychologische Phänomene, Themen aus Copywriting, Branding und Verkauf, die du hier gerne mit reinbringen möchtest, dann lass es mich sehr, sehr gerne wissen. Dann widme ich deinem Thema eine eigene Folge. Oder wenn du Interviewpartnerinnen und Partner kennst, die spannend sein könnten hier für diesen Podcast, lass es mich auch wissen. Vernetze uns gerne. Ich freue mich, dich hier in der nächsten Folge wieder zu begeistern. Bis dahin, bleib heiter, schreib lecker und bye bye.